Guten Morgen, bei mir im Studio sind Tatjana Appelt und Peter Bromkamp. Und ihr seid aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ihr seid Notfallseelsorger. Peter, du bist Koordinator sogar für Notfallseelsorge hier bei uns am Niederrhein unter anderem. Und Tatjana, du bist ehrenamtliche Notfallseelsorgerin.
Genau.
Und meine Frage, die ich natürlich sofort hatte, als ich gehört habe, Notfallseelsorger, wie macht man das? Ist das einfach ehrenamtlich? Kann ich das nebenbei machen oder muss ich Pfarrer sein? Peter, hau mal raus.
Das geht absolut ehrenamtlich. Jetzt nicht ohne jede Vorbereitung, sondern alle Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger machen einen Kurs mit.
Mhm.
Aber da gibt es nicht viele, viele Bedingungen, um da teilzunehmen.
Okay, Tatjana, du bist ja ehrenamtlich Seelsorgerin, Notfallseelsorgerin. Hattest du vorher irgendwas mit der Kirche groß zu tun oder wie bist du da reingerutscht?
Ich bin reingerutscht, weil mir eine Freundin davon erzählt hat, die Pfarrerin tatsächlich ist. Aber ansonsten, ich bin ein gläubiger Mensch, bin aber nicht allzu oft in der Kirche zu finden. Ja. Und es machen eben alle Berufsgruppen, sind da vertreten.
Warum sagt man, ich möchte Notfallseelsorger werden?
Also zu dem Zeitpunkt, als ich mich dafür interessiert hatte, war es in meinem Leben so, dass ich einfach mehr Kapazitäten hatte. Ich habe mich noch nie sonderlich ehrenamtlich engagiert und ich habe was gesucht. Und mir ist das quasi über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um das zu tun, dass man keine Angst vor schwierigen Themen hat, wie Krankheit, Leid, Tod, Sterben. Und wenn man davor keine Scheu hat, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Wollte ich mal sagen, das ist ja ein riesiger emotionaler Klotz. Ich glaube, ich hätte ein bisschen Schiss davor, das zu werden, weil man ja wirklich mit Extremsituationen konfrontiert wird. Peter, für wen ist das denn überhaupt was, dieses Notfallseelsorgen?
Das stimmt. Du meinst jetzt von den Leuten, die wir besuchen, wo wir angerufen werden?
Genau.
Und da
muss ich ja hingehen und denen muss ich ja irgendwie begegnen. Wie komme ich da mit mir selber eigentlich klar und wie begegne ich diesen Menschen?
Also zunächst, zu wem kommen wir oder zu wem werden wir gerufen? Denn wir gehen nicht von uns aus los, sondern das geht tatsächlich über den Rettungsdienst, über die Polizei, über die Leitstellen. Dass unsere Notfallseelsorgenden, die eine 24-Stunden-Bereitschaft 365 Tage im Jahr haben, dann alarmiert werden und zum Beispiel einem Verkehrsunfall oder auch einem plötzlichen Todesfall zu Hause gerufen werden. Ja, das sind Extremsituationen.
Wie bereitet man sich darauf vor? Also ich kriege jetzt einen Anruf und da heißt es ein großer Verkehrsunfall, 3 Menschen tot, vielleicht Kinder und da ist noch die Mutti, die ist noch übrig und kommt bitte, da ist ganz, ganz schlimm.
Du machst jetzt tatsächlich das Extremszenario auf, aber die Leute, die dann in Bereitschaft stehen, wie Tatjana, wie viele andere bei uns, die fahren dann erstmal los, kriegen die Informationen und fahren hin und dann muss man gucken, was sich erwartet. In dem Szenario, was du sagst, kann man auch sofort im Grunde eine Kollegin und Kollegen mit alarmieren oder über die Leitstelle alarmieren lassen. Sowas würde man schon als erstes für sich selber sicher nicht alleine lösen.
Wie komme ich selber damit klar? Wie wappne ich mich für so einen Fall? Also das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Es gibt auch vielleicht etwas weniger schwierige Fälle. Aber wie wappne ich mich dann selbst, bevor ich zu so einem Fall dann hingehe, Tatjana?
Einmal, indem ich mir möglichst viele Informationen natürlich geben lasse von der Kreisleitstelle. Das nächste ist, wenn ich dann im Auto sitze, dann bitte ich oder ich gebe so ein kleines Stoßgebet und sage einfach so, boah, lass mich bitte die richtigen Worte finden, dass ich in Kontakt komme. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, sich einzufühlen, was mein Gegenüber sich wünscht und braucht. Mhm. Und da hoffe ich dann einfach, ein gutes Sensorium zu haben. Das kann alles Mögliche sein. Das kann den anderen, das kann bedeuten, dass ich mein Gegenüber dazu bringe, was zu erzählen. Oder ich lasse ihn schweigen. Das empfinde ich als Schwierigstes, wenn Menschen schweigen wollen, da wirklich dabei zu sein und dem nicht ein Gespräch aufzuzwingen. Ja.
Du bist jetzt seit 5 Jahren schon dabei, ehrenamtlich. Was war der schlimmste Fall, zu dem du gerufen wurdest?
Ich glaube, das war ein Suizid. Also ich hatte, in meinen Fällen waren relativ häufig Suizide dabei, die empfinde ich als besonders herausfordernd, weil sich da bei den Hinterbliebenen oft sowas mischt zwischen Trauer und Schuldgefühl. Und diese Ambivalenz auszuhalten. Das gibt es im Übrigen aber auch, diese ambivalente Gefühlssituation beim ganz normalen häuslichen Todesfall. Also auch da gibt es der zurückgebliebene Partner empfindet in der Regel Trauer, wenn die Ehe gut war.
Ich Absolut.
Meine, das kann auch anders sein. Aber selbst wenn die Ehe gut war, kann es sein, dass da Wut ist. Einfach, hey, du hast mich alleine gelassen. Wir können nicht mehr das machen, was wir eigentlich machen wollten. Und beim Suizid ist das extrem verstärkt. Und da bin ich übrigens auch sehr dankbar für die Ausbildung. Das, was wir in der Ausbildung gelernt haben, ist, dass sich ein Suizident oft, also in verschiedenen Phasen befindet, aber oft ist es sehr ambivalent zwischen will ich leben, will ich sterben. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann ist das zwar für die Umwelt keine schöne Entscheidung, aber derjenige ist in dem Moment klar. Ich glaube, das war eine Hilfe und da bin ich auch froh für die Ausbildung.
Das ist sehr schön. Du hast jetzt gerade gesagt, was das Gute ist, was man dann sagen kann oder das Richtige vielleicht in diesem Fall. Was ist das Schlimmste, was man in so einem Fall vielleicht sagen kann? Das ist ja auch ein Tipp für Leute, die mit generell Trauernden vielleicht umgehen.
Das wird schon wieder nicht so schlimm. Die Zeit heilt alle Wunden. Also diese ganzen Banalitäten, die man so kennt.
Verharmlosen, falscher Trost.
Also wichtig, ich nehme jetzt so mit, wichtig ist einfühlen, was diese Person gerade in diesem Moment gerade auch braucht von mir.
Durchaus auch sagen, ich merke, dass sie total wütend sind und sauer sind und dann auch sagen, das ist in Ordnung.
Peter, du warst im Ahrtal jetzt auch dabei, habe ich gelesen, hier in den Flutgebieten nach der Hochwasserkatastrophe. Das ist ja auch nochmal ein Extremfall. Wie gehe ich da auf die Menschen zu, die wirklich von einer auf die nächste Minute alles weg, das Haus, die Familie, die komplette Existenz, die Umwelt, alles ist kaputt. Wie geht man mit diesen Menschen um?
Im Prinzip genauso, aber natürlich ist die Wucht der Bilder und der verschiedenen Schicksale, die da aufeinander prallen, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das eine, was einen da tatsächlich erstmal wappnet, ist, dass wir gut gebrieft werden, dass wir vor Ort geleitet und eingeführt werden und auch so wieder rauskommen aus so einem Einsatz. Auf die Menschen zugehen muss ich dann tatsächlich auch, indem ich mich anbiete, in den Kontakt gehe und mich auch dann dort einfühle, was da ist. Und was wir als Notfallseelsorgende eben oft haben, ist schon auch mit dem Gepäck zu haben, dass wir die eigentliche Not, das eigentliche, wofür wir gerufen werden, eben nicht helfen können und nicht retten können, sondern für die Menschen, denen das Schlimmste passiert, im Grunde wenigstens da sein und sie in dem nicht allein zu lassen.
Kriegt man da viel positives Feedback oder kriegt man auch voll die Breitseite Wut und Unverständnis ab und muss man dann sagen, oh Gott, ich kann eigentlich gar nichts dafür, ich bin eigentlich nur hier, um ihnen irgendwie zu helfen. Wie ist das so? Ist das gemischt oder was überwiegt da?
Na, als Notfallseelsorgende sind wir die Guten und werden auch so wahrgenommen.
Gut, das ist schön.
Also ganz, ganz viel positives Feedback, Dank von den Leuten, egal ob es jetzt in diesen wirklich Katastrophengebieten ist oder in Großeinsätzen oder auch im häuslichen Todesfall. Das ist sehr, sehr viel Dank, das uns da entgegenschwappt. Manchmal natürlich auch Wut, weil das eben innerhalb dessen, was da passiert, für die Leute eine völlig normale Reaktion ist. Die richtet sich aber in der Regel nicht gegen uns, sondern sind froh, dass sie ein Ventil finden, wo sie die Wut dann loslassen können und wirklich auch mal ausdrücken dürfen.
Jetzt habt ihr ja so eine Flut an verschiedenen Bildern, die ganz schrecklich sind. Trauer, Unfall, also die ganze Bandbreite an schrecklichen Emotionen quasi. Wie kriegt ihr das selber wieder aus dem Kopf, wenn ihr von so einem Fall weggeht, wenn ihr nach Hause geht und da ist die Familie und so, wie gehen diese Bilder wieder weg? Tatjana?
Ich bin in der ersten Zeit, als ich dieses Ehrenamt ausgeführt habe, immer zu zweit gefahren im Tandem. Die Möglichkeit besteht für jeden auch die ganze Zeit, immer zu zweit zu fahren. Da ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, sich mit dem anderen schon mal auszutauschen. Darüber hinaus könnte ich meinen Hintergrunddienst anrufen und sagen, ich brauche einfach ein Gespräch. Es kann auch eine professionelle Supervision angefordert werden. Dann haben wir noch so niedrigschwellig, hier rechtsrheinisch, unser Treffen. Das findet einmal im Monat statt. Da kann man einfach auch mal erzählen, auch über vielleicht die kleinen Unsicherheiten, die man hatte, und das tut einfach gut.
Aber es belastet einen jetzt nicht so durchgängig, also dass man sagt, ich bin jetzt Notfallseelsorger und ich schleppe dieses Riesenpaket mit mir rum und ich kriege das einfach nicht weg.
Bei mir ist das noch nicht geschehen. Was mir auch eine Hilfe ist, das fällt mir gerade ein, wir müssen nachher ein Protokoll schreiben, natürlich völlig, also ohne, dass da irgendwelche Beteiligten zu erkennen sind. Aber da schreibe ich das auch nochmal auf und das ist auch für mich so ein kleines Ritual. Ich weiß von meinen Kollegen, manche zünden eine Kerze an, sprechen zu Gott. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, machen einen Spaziergang, also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, denke ich. Und wenn es halt fester sitzt, dann ist eine Supervision angesagt.
Also Seelsorge für den Seelsorger.
Genau. die Rückfallebene so haben wir eingebaut. Okay. Und die ist auch notwendig.
Ja, das ist wirklich notwendig. Und für mich als Ehrenamtler ist es total schön zu wissen, dass es einen sogenannten Hintergrunddienst gibt. Das heißt, wenn ich informiert wäre, dann gibt es immer noch eine Person im Hintergrund, die zumindest weiß, dass etwas gerade läuft. Und wenn ich Fragen habe, unsicher bin, dann kann ich da anrufen und mir gegebenenfalls eine zweite Person dazu holen oder aber einfach ein paar Tipps holen, wie ich mich dazu verhalten habe.
Wie viele Einsätze hast du so durchschnittlich im Jahr?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil das hängt ganz stark davon ab, wie flexibel und wie oft ich mich eintrage. Und ich, als ich mit meiner Ausbildung fertig war, ich habe mich dann immer so ein ganzes Wochenende im Monat eingetragen und ich hatte 8 Monate gar nichts. Was total schön ist für die Menschen und ich freue mich natürlich, dass kein Unglück passiert ist. Aber ich selber habe so gedacht, boah, ich brauche ein bisschen Erfahrung, das Gefühl, boah, ich kann es auch und ich schaffe das irgendwie. Und ich glaube, ich bin jetzt so insgesamt bei 20, 30, ja, eher mehr, knapp 30 Einsätzen.
Okay, ja, gut, das ist schon ordentlich. Peter, wir haben jetzt eine Pressemitteilung bekommen vom Bistum Münster. Da steht drin, wir suchen jetzt neue Notfallseelsorger. Wie kann ich denn jetzt Notfallseelsorger werden, wenn ich das jetzt vielleicht auch gehört habe und gesagt habe, ach, das interessiert mich irgendwie. Wo melde ich mich? Wie geht die Ausbildung dann? Und wie koordinierst du das als Koordinator?
Also ich bin nur einer der Koordinatoren, um das einmal festzuhalten.
Aber jetzt meiner, der hier ist.
So. Genau. Und das Einfachste ist, sich bei uns zu melden, also auch unter bromkamp@bistummünster.de zum Beispiel oder bei Kerstin Pico-Vogt, evangelische Koordinatorin. Aber wir arbeiten da zusammen, das ist ein ökumenisches System. Dann gibt es so einen kleinen Bewerbungsbogen und ein kleines Bewerbungsverfahren, wo wir uns gegenseitig kennenlernen im Einzelgespräch. Und danach findet dann ein Kurs statt, wenn Fragen abgeklärt sind, wenn wir merken, ja, das ist wirklich was, weil das wird ja deutlich, das ist nicht etwas für jeden, aber eine tolle Aufgabe für die es was ist. Und dann gibt es diese Ausbildung, die im November beginnt, an Wochenenden und bis zum nächsten Sommer dann wirklich durchgeführt wird, wochenendsweise so im Schnitt an einem Wochenende im Monat. Und danach wird man beauftragt und das Notfallseelsorgerin, Notfallseelsorger.
Und habe ich so ein richtiges Zertifikat und bin dann ausgebildeter Notfallseelsorger, egal was ich für einen Beruf habe und okay.
Ganz genau, von Radiomoderatorin bis Pfarrer haben wir.
Alles dabei. Wie alt sollte ich denn mindestens sein? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht jetzt so 17, 18 ist und noch nicht so einen Riesenschatz an Lebenserfahrung vielleicht auch hat, dass der vielleicht nicht geeignet ist oder vertue ich mich total?
Nee, genau richtig. Also es ist schon so, dass man so um die 30 Jahre alt sein sollte, um mal eine Hausnummer zu nennen. Genau ist das nicht festgelegt. Einfach um schon ein wenig Lebenserfahrung da zu haben und auch natürlich um für die Leute, die wir nur einmal treffen in der Regel, auch sofort den Eindruck zu erwecken, nicht da kommt eine Jugendliche aus der, weiß ich nicht, kirchlichen Jugendarbeit, sondern da kommt eine erfahrene Frau, ein erfahrener Mann. Und das hat, egal wie erfahren man wirklich ist, auch was mit Bildern im Kopf zu tun.
Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit auch über die schlimmen Sachen geredet, aber es passieren ja sicherlich auch ganz tolle Sachen. Tatjana, was ist das Schönste, was dir mal nach einem Einsatz oder in einem Einsatz vielleicht passiert ist?
Das war einer meiner ersten Einsätze, da war ich auch mit einem Kollegen vor Ort und da war die Tochter verstorben und so schön war zu sehen, was für ein tolles Familiengefüge die hatten. Das fand ich einfach toll, das merkt man ganz oft, wie sie sich gegenseitig halten und das dann zurückzuspiegeln, ist, wie ich hoffe, dann auch immer ein Trost. Das ist schön. Oder dass man durch Kleinigkeiten manchmal schon auch helfen kann. Also das ist, das ist schön.
Das ist ja schön, dass es nicht nur irgendwie nur schlimme Bilder gibt, sondern dass man aus allem auch irgendwie was Positives dann rausziehen kann.
Es wird im Übrigen auch gelacht. Also wenn man sich zum Beispiel mit einer hinterbliebenen Ehefrau unterhält über ihren Mann, also wenn ich dann zum Beispiel Bilder in der Wohnung sehe, dann nehme ich da oft drauf Bezug und frage, ist das denn ihr Mann, sind das ihre Enkelkinder? Und dann werden manchmal Episoden aus dem Leben erzählt und ja, dann ist das eine Mischung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, wenn bei Ihnen in der Familie jemand gestorben ist. Man lacht und weint, weil man sich an schöne Sachen erinnert und natürlich traurig ist.
Mhm, natürlich. Ja, wenn ich jetzt einen Notfallseelsorger bräuchte, wo rufe ich dann eigentlich an tatsächlich? Oder wird das einfach vermittelt von der Leitstelle oder so?
Genau so, 112.
Okay, okay, also und dann kommt jemand.
Über die Leitstelle oder über die Leitstellen der Polizei, aber okay. Die 112 und die vermitteln.
So. Und Tatjana, du bist hier am gesamten Niederrhein unterwegs oder wo kann ich dich antreffen?
Rechtsrheinisch kannst du mich
rechtsrheinisch
antreffen.
Rechtsrheinisch, okay.
Am Winkel willst du die rechtsrheinisches Gebiet.
Ah, okay. Genau. Ja, prima. Also wenn rechtsrheinisch irgendwas schief läuft, dann ist Tatjana da zur Stelle.
Wenn ich Bereitschaftsdienst habe, genau.
Okay.
Da möchte ich vielleicht noch kurz sagen für die Leute, die sich dafür interessieren, dass man da sehr flexibel seine Bereitschaftszeiten angeben kann. Peter, ich glaube, angedacht ist 14 Tage im Jahr, die man vielleicht machen sollte. Und je nach persönlicher Bereitschaft, nach Vermögen, kann man sich da sehr flexibel eintragen.
Ja, wow. Ich danke euch beiden sehr für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ich bin eingetaucht in eine Welt, die mir sehr unbekannt war, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass ihr da wart und dass ihr diese sehr, sehr wertvolle Arbeit leistet. Dankeschön.
Ja, wir danken, Steffi.
Sehr gern. Dankeschön.